der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Weihnachten ist das einzige christliche Fest, das gleichzeitig ein großer säkularer Feiertag ist. Das sagt der Pastor Tim Keller in seinem Buch Stille Nacht, Heilige Nacht. Und was er da über Weihnachten in den USA sagt, das gilt auch für Deutschland. Es gibt hier eigentlich zwei Weihnachtsfeste. Man sieht es allein schon an den Liedern, Jingle Bells, Last Christmas und Santa Claus is Coming to Town auf der einen Seite, Radiosongs, die ohne jeden Bezug zur Weihnachtsgeschichte auskommen, und auf der anderen Seite christliche Weihnachtslieder mit tiefen geistlichen Texten. Da geht es dann um eine Welt, die verloren war, und um Christ, den Retter, der gekommen ist. Wie gehen wir damit um, wenn Familienangehörige, Freunde, Nachbarn Weihnachten zwar auch feiern, aber eben mit anderen Liedern und anderen Bräuchen und immer öfter ohne Jesus? Und wie erklären wir einer säkularen, einer nichtchristlichen Gesellschaft, um was es an Weihnachten wirklich geht? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Und Matthias, lass uns doch direkt mal mit der Bedeutung von Weihnachten starten. Um was geht's da wirklich?
Nun, Christen gedenken an Weihnachten, der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Der Anfang des Neuen Testaments verdeutlicht, wie einschneidend diese Menschwerdung Gottes ist. Matthäus beginnt nämlich sein Evangelium, das erste Evangelium im Neuen Testament, mit den Worten, die erst einmal eigentlich sehr unspektakulär und fast eher langweilig klingen. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann folgt ein Geschlechtsregister, in dem er beginnend bei Abraham zeigt, wer von wem geboren wurde. Doch vor dem Hintergrund des Alten Testaments ist das absolut begeisternd. Seit Generationen wartet Gottes Volk auf den verheißenen Nachkommen Davids, einen ewigen König. Und noch länger auf den Nachkommen Abrahams, durch den alle Völker gesegnet werden sollen. Und hier wird uns nun verkündet, dass in Jesus Christus derjenige gekommen ist, auf den das ganze Alte Testament vorausschaut und den uns das Alte Testament verheißt. Also darum geht es um Weihnachten. Der Retter, der Messias, der ewige König, der, durch den alle Völker gesegnet werden sollen, ist gekommen.
Gerade für säkulare Menschen klingt vieles an der Weihnachtsgeschichte sehr befremdlich und auch wirklich schwer zu glauben. Eine Jungfrau, die schwanger wird vom Heiligen Geist, Engel, die allen möglichen Menschen erscheinen, ein Stern, der einigen Gelehrten einen weiten Weg bis zum Geburtsort Jesu weist. Warum soll ich glauben, dass das kein Märchen ist?
Nun, weil die Bibel sich grundsätzlich als sehr glaubwürdig erweist. Oder ich könnte es auch andersrum sagen. Wenn die Bibel bei einer so zentralen Sache wie bei der Geburt Jesu nicht glaubwürdig ist, dann können wir sicher auch dem Rest der Bibel nicht wirklich vertrauen. Also es ist eine Grundsatzfrage, glaube ich der Bibel? Wenn ich der Bibel glaube, dann muss ich eigentlich diese Dinge auch ernst nehmen. Die zweite Frage, die ich da stellen würde als Gegenfrage, wer würde sich sowas ausdenken? Also allein diese Berichte sind ja tatsächlich erst einmal so ungewöhnlich, dass es doch darauf zurückzuführen ist, wahrscheinlich ist es so geschehen. Ja? Oder jemand war sehr fantasievoll. Und tatsächlich müssen wir feststellen, das Alte Testament sagt ja viele dieser Dinge voraus. Das sind also nicht Dinge, die einfach geschehen sind, sondern sie sind geschehen genau wie angekündigt. Und auch als sie angekündigt wurden, stellte sich sicher jeder die Frage, wie soll denn das sein? Ja, tatsächlich, das Lukas-Evangelium ist ja ehrlich genug, dass uns berichtet wird, wie selbst Maria, als ihr angekündigt wird, dass sie als Jungfrau schwanger werden wird, sagen soll, wie soll das gehen? Ich habe keinen Mann gesehen. Ja, wo auch deutlich wird, hier ist nicht nur von einer jungen Frau die Rede, sondern hier geht es um eine Frau, die noch mit keinem Mann geschlafen hat. Wie soll das gehen? Und dann die klare Erklärung vom Engel, bei Gott ist alles möglich. Also ganz offensichtlich, Gott hat hier eingegriffen und das ist so zentral für alles, was wir glauben, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir diese zentralen Elemente, die mit der Weihnachtsgeschichte zu tun haben, wegnehmen und sagen, wir behalten noch irgendwas von der Bibel.
Du hast jetzt gerade schon die Jungfrauengeburt angesprochen. Mit der tun sich viele besonders schwer. Warum ist es eigentlich so entscheidend, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird? Oder anders gefragt, was würde denn fehlen, wenn es nicht so gewesen wäre?
Also erst einmal ist Gott Gott und er hätte es natürlich auch ganz anders machen können. Aber ich glaube, gerade die Jungfrauengeburt hilft uns zu verstehen, dass Jesus sowohl wahrer Gott wie auch wahrer Mensch ist. Er ist geboren durch eine Frau, als Mensch, ganz offensichtlich. Er ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern ist eben ganz normal, wie andere Menschen auch, geboren worden. Und zugleich ist er eben doch so ganz anders. Er ist eben nicht von zwei Menschen gezeugt worden, sondern von Gott selbst. Das heißt, die Jungfrau wurde schwanger. Und da wird sofort deutlich, hier ist also ein wahrer Gott, ein wahrer Mensch, ein Sohn Gottes, der zugleich Sohn der Maria ist. Und wir sehen auch, wenn Jesus der Sohn Josefs wäre, also ein natürlich gezeugtes Kind, dann wäre er ein Nachkomme eigentlich der ganzen Menschengeschichte zurück zu Adam und damit wäre er auch betroffen vom Sündenfall. Außerdem hätte sich das Alte Testament getäuscht. Jesaja kündigt an, dass eine Jungfrau schwanger werden wird in Jesaja 7. Das Neue Testament würde lügen, wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren worden wäre, denn es wird mehrfach bezeugt. Und das heißt, im Endeffekt müssen wir sagen, wenn wir hier ansetzen und die biblischen Wunderberichte anfangen abzulehnen, weil sie uns übernatürlich vorkommen, ja, dann müssen wir alles andere, was übernatürlich ist, auch ablehnen und damit auch Jesu Auferstehung. Und dann haben wir ein echtes Problem, denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir noch in unseren Sünden. Das heißt, an der Jungfrauengeburt hängt wirklich ganz viel. Hier sehen wir, es ist ein sündloser Retter, der geboren wird, der zugleich Repräsentant für uns Menschen sein kann und andererseits auch vollkommen Gott ist. Und wir sehen, dass der so übernatürlich in diese Welt kommt, auch übernatürlich letztendlich den Tod überwindet und zum Vater aufführt. Und so wird er wiederkommen. Also das hängt alles miteinander zusammen und deswegen tun wir gut daran, hier der Schrift zu glauben, auch wenn es etwas ist, was wir in unserem persönlichen Leben noch nie erlebt haben und wohl auch nie erleben werden, wie so manches andere auch. Das ist das, was Wunder ausmacht.
In der Bibel gibt es ja unterschiedliche Berichte von der Geburt Jesu und auch darüber, was in seiner frühesten Kindheit passiert ist. Matthäus erzählt zum Beispiel von einer Flucht der Familie nach Ägypten, um Jesus vor der Verfolgung durch Herodes zu schützen. Lukas berichtet das hingegen nicht. Und manche irritieren solche Unterschiede. Wie gehen wir damit um?
Ja, da geht es ja vor allem um die Aussage aus Lukas 2, Vers 39, dass nach Jesu Darstellung im Tempel es dann heißt, und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in die Stadt Nazareth. Nun, Lukas schreibt das als jemand, der, wie er selber gleich zu Beginn seines Evangeliums sagt, diese Dinge sorgfältig recherchiert hat. Er hat mit Augenzeugen gesprochen und da hat er ganz offensichtlich erfahren, dass Jesus in Bethlehem geboren, von seinen Eltern dann, wie vorgeschrieben nach dem jüdischen Gesetz, im Tempel in Jerusalem dargebracht wurde, Opfer wurden gebracht. Und dann hat er offensichtlich erfahren, dass nachdem das geschehen ist, die Eltern sich aufgemacht haben und Jerusalem bzw. Bethlehem verlassen haben. Und dann hat er recherchiert und herausgefunden und Jesus kam mit seinen Eltern nach Nazareth und wuchs dort auf. Das ist das, was Lukas uns berichtet. Andererseits berichtet uns eben Matthäus von der Flucht nach Ägypten. Matthäus wusste, dass Maria und Josef gewarnt worden waren von den Weisen, die gekommen waren, diesen Menschen aus dem fernen Land, um Jesus Schätze darzubringen und die vorher bei Herodes waren und dann wussten, Herodes wird Jesus versuchen umzubringen. Also kam dann eine Warnung im Traum. Josef wurde klar, er muss fliehen und so floh er mit seiner Familie nach Ägypten. Wie lange er da genau war, wissen wir nicht. Irgendwann ist Herodes gestorben. Auch diese Botschaft kam wieder zu ihm und so kehrten sie zurück, aber nicht zurück nach Bethlehem, sondern sie gingen nach Nazareth. So, beide Berichte widersprechen sich in keinster Weise. Vielleicht gebe ich mal ein Beispiel. Wenn du jetzt gesehen hast, dass ich gestern Abend aus der Gemeinde weggegangen bin und ich habe dir gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann sage ich dir am nächsten Tag, ach, wir hatten einen schönen Abend gestern Abend zu Hause mit der Familie. Dann berichtest du, also Matthias ist von der Gemeinde nach Hause gegangen und hatte dort einen schönen Abend mit seiner Familie. So, draußen vor der Gemeindetür aber laufe ich Jonathan über den Weg und der berichtet mir von einem ganz dringenden Fall, wo zwingend noch einer hin muss und In dem Moment entscheide ich mich, das mache ich jetzt sofort. Und anstatt direkt nach Hause zu fahren, gehe ich also erstmal und besuche jemanden und kümmere mich um die Leute. Und dann fahre ich nach Hause. So, und war eine Zeit lang da. Und Jonathan berichtet am nächsten Tag, ja, Matthias ist nicht nach Hause gefahren. Matthias ist zu den Leuten gefahren, nachdem er davon gehört hat. Er hat sich da gekümmert und war eine ganze Zeit da. Und die Leute bestätigen das. So, wer von euch hat recht? Ihr beide. Das sind zwei unterschiedliche Berichte von Dingen, die nacheinander geschehen sind. Und der eine berichtet das eine und der andere das andere, weil vielleicht auch Lukas und Matthäus nicht alle Details wussten. Das waren Menschen, die zwar göttlich inspiriert Dinge niedergeschrieben haben, aber die nicht allwissend waren. So, von daher ist hier gar kein Widerspruch, wie manchmal behauptet wird. Und das sehen wir an ganz vielen anderen Stellen der Bibel auch, wo behauptet wird, hier gäbe es Widersprüche. Nein, es passt gut zusammen. Der eine berichtet, die Eltern samt dem Kind verlassen Bethlehem. Das Kind wächst dann in Galiläa, in Nazareth auf. Und der andere berichtet, sie sind zwischendurch noch in Ägypten gewesen. So war es dann wohl.
Jetzt ist Weihnachten heute das große Fest im Jahr. An Heiligabend geht schon los und dann haben wir gleich zwei Feiertage. Aber für viele geht es da nur sehr wenig oder überhaupt nicht um Jesus Christus. Ich habe das vorhin schon gesagt, das säkulare Weihnachten, das wird immer wichtiger. Da geht es um die Familie, da geht es um die Liebe. Viele spenden vielleicht noch in dieser Zeit und geben was an andere ab. Aber Jesu Geburt rückt in den Hintergrund. Selbst die Weihnachtsgottesdienste werden an vielen Orten immer weniger besucht. Findest du das eine bedenkliche Entwicklung oder liegt da vielleicht sogar eine Chance drin?
Also natürlich ist es erst einmal traurig, dass in unserem Land der christliche Glaube auf dem Rückzug ist. Und das müssen wir tatsächlich so feststellen. Wir müssen jetzt einfach mehr erklären, wenn wir mit Menschen über Weihnachten reden. Aber darin kann natürlich auch eine Chance liegen. Da wir es eben weniger mit Menschen zu tun haben, die meinen, schon zu wissen, um was es bei Weihnachten geht, um was es bei Jesus wirklich geht. Ich glaube, das war vor 20, 30 Jahren wirklich noch ganz anders. Da war der Großteil der Menschen hier in Deutschland noch so ein bisschen informiert und meinte eigentlich ganz gut Bescheid zu wissen. Ich selbst war einst so ein Mensch. Als ich, ja, bis ich Mitte 20 war, war ich Heiligabend immer im Gottesdienst. Ich kannte die Weihnachtsgeschichte, sie hatte keine besondere Bedeutung für mich. Und für mich war auch nicht klar, was davon ist jetzt glaubwürdig und was nicht. Das wurde auch teilweise noch unterstützt durch Pfarrer, die dann sogar erklärten, dass Matthäus und Lukas sich natürlich widersprochen haben, weil sie eben unterschiedliche Dinge vorhatten. Und sie haben ja jeweils letztendlich nur so auch so in die Geschichte sich zusammengereimt. Also da wurde ganz viel Bibelkritik gleich an Weihnachten mitverbreitet. Aber ich dachte, ich weiß Bescheid. Und das heißt, als ich dann wirklich mit Christen in Kontakt kam, mussten die mich erstmal davon überzeugen, dass ich nicht Bescheid weiß, bevor sie mir dann erklären konnten, was die Bibel wirklich lehrt. Ich glaube, das ist heute anders. Heute erlebe ich mehr und mehr, dass junge Menschen noch nie diese biblischen Wahrheiten gehört haben. Nicht mal verdreht, sondern einfach noch nie. Und ich muss nicht erst Dinge korrigieren, die sie falsch gelernt haben, die ihnen falsch beigebracht wurden, sondern ich kann im Prinzip wie auf einem weißen Blatt Papier anfangen. Und darin sehe ich durchaus eine Chance, denn da ist mehr Neugier, mehr Interesse vielleicht, sich mit etwas, von dem sie noch nie gehört haben, auseinanderzusetzen, als eben früher, als man mit Menschen reden musste, die sich damit schon mal auseinandergesetzt hatten und es war irgendwie bedeutungslos und deswegen haben sie nicht mehr weiter zugehört.
Was würdest du den Christen raten, die jetzt in den Weihnachtstagen mit nichtchristlichen Eltern, Geschwistern, Freunden zusammen sind? Wie nutzt man dann diese Zeit dann am besten, um was von der wahren Weihnachtsbotschaft weiterzugeben?
Ja, ich würde zum Beispiel versuchen, die Weihnachtsgeschichte zu lesen und ein paar Worte dazu zu sagen, sie zu erklären, vielleicht Dinge aufzuzeigen aus dem Text, die den Verwandten, den Freunden bisher noch nie gezeigt wurden, über die sie noch nie in Staunen kommen durften. Ich würde vielleicht, du hast das vorhin gesagt, im Radio spielen ja manche christliche Lieder auch vielleicht auf den einen oder anderen Text mal verweisen und sagen, hast du gehört, was die da gerade gesungen haben? Was denkst du eigentlich darüber? Ich glaube, darüber kann man ins Gespräch kommen. Also ich glaube, gerade an Weihnachten gibt es sehr, sehr viele gute Anknüpfungspunkte, um über Jesus und über den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen. Andererseits ist oft Weihnachten auch eine relativ aufgeladene Atmosphäre, wenn ein Christ in eine nichtchristliche Familie kommt, aus der er stammt, dann haben da ja oft schon viele Gespräche stattgefunden. Da ist die Ablehnung vielleicht sehr klar schon vorhanden. Und da, denke ich, gilt es dann auch, ein Gespür dafür zu entwickeln, wo habe ich eine offene Tür und wo lebe ich einfach meiner Familie, meinen Freunden etwas vor von der tiefen Freude, dem tiefen Frieden, den wir auch aufgrund der Weihnachtsbegebenheiten wirklich kennen. Das heißt, manches Wort ist dann vielleicht sogar zu viel und provoziert vielleicht einen Streit. Aber wir sollten erst einmal unseren Glauben bezeugen, offene Türen suchen und gleichzeitig aber auch zusehen, dass wir Menschen sind, die eben auch diese Botschaft des Friedens, der Freude, der Gnade ausstrahlen.
Weihnachten ist wirklich ein ganz besonderes Fest, auch ein fröhliches Fest, gerade für uns Christen, wenn wir uns daran freuen, dass der Retter wirklich in diese Welt gekommen ist. Es ist aber für viele durchaus auch herausfordernd, aus verschiedenen Gründen. Oft sind die Tage ganz besonders mit Erwartungen aufgeladen, das muss besinnlich sein, schön, harmonisch, und dann endet es doch wieder in Stress und oft auch in enttäuschten Erwartungen. Manche fühlen sich in dieser Zeit auch besonders einsam, weil sie kaum Familie oder Freunde haben. Hast du abschließend ein paar Tipps, wie man vielleicht kein perfektes, aber doch ein schönes, ein fröhliches Weihnachtsfest erleben kann?
Ja, ich glaube, es ist wie bei so vielen Dingen im Leben auch eine Frage des Erwartungsmanagements, wenn ich das mal so sagen darf. Also auf gut Deutsch, erhoff dir nicht zu viel von all dem, was die Welt an Weihnachten verspricht. Das kann die Welt oft gar nicht leisten, was sie so alles verspricht. Und da werden Erwartungen geweckt, die nicht befriedigt werden. Und dann bleibt Enttäuschung zurück. Ich glaube, es ist gut, wenn wir an Weihnachten sehr bewusst als Christen unsere Hoffnung auf die biblische Botschaft setzen und all das andere nicht so sehr im Blick haben. Und das heißt, wir besinnen uns auf Gottes Liebe, dass er seinen einen geliebten Sohn hier in diese Welt gesandt hat, um das Leben für uns zu leben, das wir hätten leben sollen, und dann den Tod für uns zu sterben, den wir verdient gehabt hätten, sodass wir allein durch den Glauben aufgrund seiner großen Gnade leben können für alle Ewigkeit. Und dann weiß ich, die Zeit der vollkommenen Harmonie, der vollkommenen Freude, da wo es so richtig schön sein wird, der Tag, der wird kommen, gewiss. Nicht an Weihnachten, sondern wenn der Herr wiederkommt. Und so will ich meine Erwartungen da richtig hin platzieren und mich nicht letztendlich mit Versprechungen locken lassen, die oft unerfüllt bleiben, sondern mich auf das besinnen, was der Herr mir versprochen hat. Und das ist gewiss und wird gewiss geschehen. Aber es gibt natürlich ein paar praktische Dinge, die wir tun können. Ich denke, es ist gut, gerade eben auch diese biblischen Erwartungen zu füttern, indem ich bewusst in Gottesdienste gehe, da, wo Evangelium verkündigt wird und nicht, wo ich dann nochmal gesagt bekomme, warum wir jetzt alle zu Klimaschützern werden müssen oder was auch immer man dann noch erzählen kann. Das ist ja die große Gefahr, dass man tatsächlich oft mehr säkulare Botschaften inzwischen in manchen auch Weihnachtsgottesdiensten bekommt. Also such dir bewusst eine Gemeinde, die bibeltreu predigt. Du findest im Internet Angebote. Ich denke, du kannst in unserem Predigtarchiv alte Weihnachtspredigten finden, die dich vielleicht ermutigen. Es gibt andere gute, bibeltreue Gemeinden und Prediger, wo man da eine Ausrichtung finden kann, die hilft. Wir brauchen christliche Gemeinschaft. Auch das kannst du in Gemeinden finden. Schau, ob es irgendwo Angebote gibt, christliche Gemeinschaft zu pflegen. Wenn du Teil einer Gemeinde bist, denk darüber nach, wer ist vielleicht in einer ähnlichen Situation. Und dann frage nicht zuerst, wer sind die Leute, mit denen ich besonders gerne Zeit verbringen will, sondern schau mal, sind da Geschwister, die vielleicht davon profitieren, wenn du Zeit mit ihnen verbringst. Und manchmal ist es erstaunlich, was Gott dann in solchen Situationen tut, sodass es auch für dich eine ganz beglückende Zeit werden darf. Also schau, wo kannst du christliche Gemeinschaft erleben. Vielleicht gibt es auch eine Feier in Gemeinden. Ich weiß, hier in unserer Gemeinde war es angedacht. Da haben sich dann eigentlich keine Leute angemeldet, weil ganz viele sich schon privat untereinander eingeladen haben und manches auch vermittelt wurde. Aber am 25. gibt es hier im Haus eine Weihnachtsfeier durch die internationale Gemeinde ausgerichtet, die hier mit im Haus ist. Auch das eine Möglichkeit, vielleicht da einfach mit hinzugehen. Vielleicht kannst du die Zeit aber auch einfach nutzen, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich höre von so vielen Menschen, auch denen, die Single sind, die alleine sind, wie anstrengend das Leben, gerade auch in den letzten Jahren mit Corona und sonstigen Dingen war. Ja, dann nimm doch diese Zeit als ein Geschenk mit den Feiertagen. Nimm dir wieder Zeit, die Bibel zu lesen. Nimm dir Zeit zu beten. Vielleicht willst du bestimmte Bibeltexte auswendig lernen und so dem Wort Gottes noch mehr Raum in deinem Herzen geben. Vielleicht auch ein anderes gutes Buch lesen. Vielleicht auch was für dich tun, Sport machen, was auch immer dir ganz persönlich auch gut tun kann. Von daher nutze die Chance, die auch solche ruhigen Zeiten mit sich bringen. Was typischerweise eben nicht hilfreich ist, ist, sich einfach irgendwo in den Sessel zu setzen und Trübsal zu blasen. Ich bin so allein und ich habe hier gar nicht irgendwie harmonisch, was auch immer. Das ist der falsche Weg, sondern nutze die Zeit aktiv. Ich glaube, das ist immer der richtige Weg. Und schau, wenn du das Gefühl hast, du bist allein, wie kann ich anderen dienen, wie kann ich für andere da sein? Vielleicht schreibst du mal wieder ein paar Briefe. Und vielleicht betest du ganz bewusst für andere und bist so auch verbunden mit anderen Menschen.
Das war der Pastoren-Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du jemand kennst, dem sie helfen könnte, dann teile sie doch gern. Das geht zum Beispiel ganz einfach über die Spotify-App. Wir wünschen dir ein wunderschönes, ein fröhliches Weihnachtsfest, an dem der im Mittelpunkt steht, um den es an Weihnachten geht, Jesus Christus. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle unseren Jahresrückblick und wir freuen uns, wenn du dann auch wieder dabei bist. Für heute danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.